Bei den Schimpansen in der Zoom-Erlebniswelt hat es Nachwuchs gegeben. Das ist ein besonderes Ereignis. Grund genug, mit dem Kurator Björn Unger mal darüber zu reden, was Nachwuchs in einer Menschenaffengruppe eigentlich bedeutet. Wie läuft die Zeit der Trächtigkeit ab? Wie sehen die ersten Entwicklungsschritte des Jungtiers aus? Wir sprechen in diesem Zusammenhang aber auch über die Fragen nach dem Aufbau von Reservepopulationen und dem dazugehörigen europäischen Zuchtprogramm. Sie hören Rangezoomt, Ihr Podcast mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Es ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer ein besonderes Ereignis, wenn es Nachwuchs gibt im Zoo. Und das wird das Thema sein, mit dem ich Sie ganz herzlich begrüße zur heutigen Folge von Rangezoomt hier aus der Zoom-Erlebniswelt. Und ich habe einen Gast, freue mich, quasi mein Stammgast hier in der Sendung. Björn Unger ist da, Kurator der Zoom-Erlebniswelt. Björn, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
Also, ich habe es gerade schon ein bisschen etwas verspielter eingeleitet, weil wir wollen ja auch so ein bisschen die Balance halten, ne? Es gibt Nachwuchs bei euch in der Zoom-Erlebniswelt, nämlich im Bereich der Schimpansen. Den stellen wir gleich auch ein bisschen genauer vor. Wir wollen mit dir heute auch darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich, ne, wenn man Nachwuchs bekommt, denn das ist jetzt nicht einfach nur Glück gehabt, sondern da gehört ja noch viel mehr zu.
Genau, da steckt einiges an Planung und Vor- und Nachbereitung dahinter und das können wir heute alles mal ein bisschen aufschlüsseln.
So, der kleine Nachwuchs heißt Leo Amari, wie wir wissen. Und um was handelt es sich dabei?
Genau, also wir haben ein Jungtier bei unseren westlichen Schimpansen. Der Leo Amari, der ist geboren vor gut einem Monat, am 24. August. Und ist ein Jungtier von der Alexandra. Die Alexandra, das Weibchen, ist 25 Jahre alt, ist 2016 hier zu uns in die Zoom-Erlebniswelt gekommen, zusammen mit einem weiteren Weibchen aus dem Zoo Leipzig. Und die hat eben das Jungtier bekommen vor gut einem Monat. Der Vater, das ist vielleicht auch ganz interessant, da können wir auch.
Ich hätte jetzt auch danach gefragt.
Ja, als nächstes Vater, gefragt, ne? Ja, genau. Das ist auch ganz interessant. Wir haben ja zwei adulte Männchen bei uns in der Gruppe.
Ja.
Also die Schimpansengruppen in der Natur, die leben nicht in Gruppen, wo es quasi nur ein dominantes Männchen, einen Patriarchen gibt, der auf die Gruppe aufpasst, sondern es gibt mehrere Männchen und die verschiedenen Männchen, die haben eine verschiedene Stellung in der Gruppe, also für einen unterschiedlichen Rang. Und es gibt tatsächlich Sympathien zwischen den einzelnen Tieren. Das heißt, nicht jedes Weibchen möchte sich gerne mit jedem Männchen paaren. Und
ach, echt? Also ja. Die gucken schon irgendwie, ob, ja, wie kann man das sagen, ob der andere gut riecht oder, also Sympathie einfach so, wie
es
wir
gibt,
das
es auch gibt können. Tatsächlich wie bei uns Sympathie. Also bestimmte Tiere mögen bestimmte andere Tiere in der Gruppe besonders gern.
Okay.
Und haben zu anderen vielleicht keinen so engen Bezug. Und bei uns in der Gruppe ist es aber tatsächlich so, dass das Alpha-Männchen als Gruppenoberhaupt, das ist der Yamu, der ist natürlich der, der sich fortpflanzen möchte und der ist natürlich der, der sich gern mit allen Weibchen paaren möchte. Die Alexandra hat aber kein großes Interesse daran, sich mit ihm zu paaren. Die würde sich lieber mit dem Tai paaren, dem anderen Männchen in der Gruppe. Und schon seit Jahren haben wir eigentlich eine Zuchtempfehlung für sie und bisher ist aber nichts passiert, weil der Tai einfach nicht so richtig die Chance hatte, mit ihr mal irgendwo alleine zu sein, weil eben dieser Gruppenoberhaupt, der Yamu, immer da war. Und vor einem Dreivierteljahr, da waren wir ja gerade in der Situation der Vergesellschaftung von zwei neuen Schimpansen. Und in dem Moment, da war so ein bisschen Durcheinander, da mussten wir phasenweise die Gruppe auch mal aufteilen, die Gruppe trennen, einzelne Tiere trennen.
Genau.
Und da gab es eben.
Haben wir drüber gesprochen.
Genau, haben wir schon drüber gesprochen. Und da gab es eben den Moment, dass der Yamu eine Zeit lang mal nicht in der Gruppe war und das war dann natürlich der passende Moment für den Tai, dass er mal mit der Alexandra alleine sein konnte und da hat es dann auch direkt geklappt.
Habt ihr dann drauf spekuliert?
Tatsächlich ja, also tatsächlich haben wir das so getimed, dass wir gewartet haben, bis sie im Zyklus im richtigen Moment ist, dass sie auch für ein Jungtier aufnahmebereit wäre und haben dann den Moment abgepasst, dass wir den Yamu eben für zum Ziel der Vergesellschaftung eben mal aus der Gruppe rausnehmen für einige Tage.
Okay, also ich habe Fragen über Fragen. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen sortieren, weil wenn ich jetzt einfach so einen raushaue, dann kommen wir hier ein bisschen durcheinander. Also die Frage ist jetzt, ne, also vier Wochen ist der Kleine alt. Wie läuft das so? Kümmert die Mutter sich gut?
Die kümmert sich sehr gut. Das klappt eigentlich alles so, wie es sein sollte. Ganz spannend ist die Geburt. Mhm. Der Kleine ist nämlich draußen auf der Außenanlage geboren und wir haben an dem Tag nicht so richtig damit gerechnet. Das heißt also, wir wussten natürlich von der Trächtigkeit, da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, wie wir das erkennen, wie wir das wissen. Aber die Geburt selbst, die ist für alle Tierpfleger extrem überraschend auf der Außenanlage passiert und tatsächlich auch vor Besuchern. Also Besucher haben das zuerst gesehen und haben dann den Tierpflegern gemeldet, oh, da ist gerade was passiert. Und die Geburt, die ging wahnsinnig schnell, aber total unkompliziert. Und seitdem ist die Aufzucht auch unproblematisch im ersten Monat jetzt.
Arbeiten wir uns genau daran mal ab. Also ja. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt schon ein bisschen getimed, wann der Moment gekommen ist. So, aber wann kriegt man dann eigentlich mit oder woran merkt man, dass plötzlich so eine Schimpansin schwanger ist?
Also bei den Schimpansen ist es relativ einfach. Die haben genau wie wir Menschen einen regelmäßigen Zyklus, der dauert so um die 40 Tage. Das heißt, einmal im Monat, da kommen die in ihren Zyklus. Das sieht man auch von außen, weil bei den Schimpansen, da gibt es diese Schwellung von dem Genitalbereich und dem Hintern. Ne? Das fällt ja auch den Besuchern noch auf. Die sagen immer wieder, oh, was ist denn da los, wenn man so einen dicken, großen, ja so rötlichen, hautfarbenen oder ein bisschen rosanen Hintern sieht. Und das ist für uns einfach das Zeichen, dass die jetzt gerade aufnahmebereit sind, also dass sie sich jetzt paaren können und dann eben auch ein Jugendtier aufnehmen könnten. Und das heißt, wir können also relativ einfach timen, wir können relativ einfach sehen an diesen Schwellungen, an diesem Zyklus, den wir verfolgen, wann ein guter Moment wäre. Und deshalb wissen wir auch recht schnell, ob es funktioniert hat, weil nachdem die beiden zusammen waren, wir hatten einige augenscheinlich erfolgreiche Paarungen gesehen, da ist es eben nicht mehr zu einem Zyklus gekommen. Und ab da haben wir natürlich dann die Wochen gezählt und haben so versucht, ungefähr abzuschätzen, wann das Jungtier denn kommen müsste.
Schließt sich ja sofort die Frage an, wie lange ist denn so ein Schimpansenweibchen trächtig?
Ja, fast so lang wie wir Menschen. Das sind ungefähr 7,5 bis 8 Monate.
Okay.
Also ein bisschen kürzer.
Es gilt natürlich genau wie bei uns Menschen. Kann mal 14 Tage eher sein, kann mal 14 Tage länger dauern.
Ganz genau. Und eigentlich haben wir eher damit gerechnet, dass es noch so 1 bis 2 Wochen dauern müsste. Das heißt, wir waren noch nicht so ganz drauf eingestellt, dass es dann doch so schnell ging. Deshalb waren wir alle recht überrascht, als es plötzlich da war.
Okay, jetzt, also ich stelle mir es auch gerade irgendwie vor, ne? Wenn es dann zu der Geburt kommt. Jetzt wissen wir ja natürlich, oder zumindest all diejenigen, die da schon mal dabei sein durften, ne? Es gibt eine Hebamme, gibt medizinisches Personal, ne? Wenn man als Mensch halt eben im Kreissaal liegt. Jetzt sagtest du gerade schon, ist auf der Außenanlage geboren. Habt ihr es oder wärt ihr gerne anders vorbereitet gewesen? Plus die Frage, hättet ihr da überhaupt irgendwas machen können?
Also bei den Schimpansen tatsächlich nicht. Es gibt Tierarten, da kann man das ganz gut vorbereiten. Also da ist es sinnvoll zu wissen, okay, jetzt könnte bald eine Geburt anstehen. Dann kann ich gewisse Vorbereitungen treffen. Wir haben zum Beispiel in manchen Anlagen spezielle Bereiche hinter den Kulissen, die besonders dunkel sind, besonders geschützt sind, wo wir dann eine Wurfhöhle einrichten können. Also wo wir den Bereich besonders gut polstern können. Das ist dann ein dunkler Bereich, eine eigene Box zum Beispiel, wo sich das Tier hin zurückziehen kann für die Geburt. Also da können wir dann schon insofern unterstützen, dass wir dann so einen Bereich eben zugänglich machen, schön einrichten, also im Sinne von besonders gut polstern, besonders viel Stroh reinpacken. Ist aber nichts, was man bei den Schimpansen macht. Also tatsächlich ist das nichts, wo man viel vorbereiten kann im Voraus oder wo man besonders eingreift. Und auch bei den Schimpansen ganz besonders oder bei den Menschenaffen allgemein ist, dass es keine Erstuntersuchung gibt. Das heißt, bei fast jeder Tierart, die im Zoo geboren wird, da wird in den ersten Wochen irgendwann mal eine Tierärztin bei uns vorbeikommen, wird das Jungtier einmal wegnehmen. Das heißt, das Elterntier wird einmal kurz abgetrennt und das Jungtier wird eben erst untersucht. Da bekommt es dann eine Impfung, wird kontrolliert, ob alles dran ist. Im Prinzip wie die Erstuntersuchung bei einem menschlichen Kind auch. Da wird ja dann auch am Anfang einmal geguckt und dann in regelmäßigen Abständen.
Ja.
Und so ist es im Zoo im Prinzip mit den meisten Tierarten auch, bei den Menschenaffen aber tatsächlich nicht. Also da werden die Tiere total in Ruhe gelassen, weil wir einfach nicht für zu viel Stress sorgen wollen. Ganz abgesehen davon, dass wir gar nicht rankommen würden. Also die Mutter passt ja auf ihr Jungtier auf.
Klar.
Das Jungtier hängt immer an der Mutter. Das ist nicht wie bei einem Huftier, wo das Jungtier vielleicht mal schon sehr früh alleine laufen kann oder sich schon sehr früh von der Mutter auch mal wegbewegen kann, dass ich auch mal eine Tür zumachen kann und das Jungtier eben kurz abtrennen. Das ist bei einem Schimpansen überhaupt nicht möglich.
Ich will aber auch noch mal darauf zurückkommen. Ne?
Ja.
Also man glaubt ja auch immer, und deswegen, das möchte ich noch mal auch auf die Tierpflege eingehen, also die stehen dann auch beobachtend quasi daneben, nicht direkt daneben, sondern irgendwie davor oder im natürlich sicheren Abstand. Weil anders als viele denken, also es ist und bleibt ein wildes Tier, auch wenn eine Schimpansin da ein Kind bekommt oder ein Junges bekommt, da kann man gar nichts machen. Ne?
Die Schimpansen gehören ganz klar zu den sehr gefährlichen Tieren bei uns. Die sind also in einer Kategorie mit Löwe, Tiger oder Eisbär. Mhm. Und entsprechend gibt es da keinen direkten Kontakt. Also der Tierpfleger kann nicht einfach zu dem Schimpansen hingehen und irgendwie mit dem interagieren, sondern das passiert alles immer mit einem sicheren Abstand, mit irgendeiner Form von Barriere dazwischen, die eben Schutz für den Tierpfleger, aber auch Sicherheit für das Tier bedeutet. Das weiß, es kommt jetzt nicht einfach jemand zu mir und macht irgendwas.
Nee, ist richtig. Wenn die Tierpfleger das dann beobachten, wird dann quasi auch die Kollegin von der Veterinärmedizin angerufen oder regeln die das alleine?
Nee, also die haben natürlich direkt angerufen, als sie gesehen haben, was passiert ist. Und dann ist natürlich auch eine Tierärztin direkt gekommen und hat sich das angeschaut. Aber wie gesagt, im besten Fall, so wie die Situation jetzt war, ist es eine Geburt, die ganz quasi von alleine passiert, was die Tiere selber regeln. Und wenn es da nicht zu überraschenden Komplikationen kommt, dann schreitet da auch keiner ein und dann lässt man das quasi die Mutter ganz alleine machen.
Genau, man sieht, glaube ich, an dem Beispiel auch nochmal, es ist halt eben auch eine ganz natürliche Sache, ne?
Genau, es ist eine natürliche Sache, wo theoretisch auch mal was schief gehen kann. Mhm. Und auch dann bei solchen Tieren kann ich da sehr schlecht eingreifen, aber im besten Fall klappt das ganz gut. Wenn das Jungtier dann da ist, dann sieht man, im Prinzip sieht man ja dann erst genau, wie gut sich das Muttertier darum kümmert, wie gut sie sich darum kümmert, das sauber zu machen, das richtig festzuhalten, das warm zu halten. Da gehört ja sehr viel dazu.
Jetzt leben die ja bei euch in der Gruppe.
Mhm.
Wie reagiert denn eigentlich so eine Gruppe auf so eine Geburt? Also haben die da Rollen oder gehen die dann einfach mal alle ganz schnell zur Seite?
Schimpansen sind ja hochsoziale Tiere, die in sehr komplexen Gruppenstrukturen leben und deshalb ist so eine Geburt für die ganze Gruppe natürlich eine Riesenaufregung. Also das ist was nicht jeden Tag passiert. Mhm. Die haben ja ähnlich wie wir Menschen eine Fortpflanzungsstrategie, die darauf basiert, dass man sehr wenige Jungtiere bekommt, sich aber sehr, sehr gut um die kümmert und damit eben eine maximal große Chance hat, dass dieses Jungtier eben auch erwachsen wird. Also es ist nicht wie ein Kaninchen zum Beispiel, das einen sehr großen Wurf bekommt, sehr viele Jungtiere, weil schon die Natur quasi mit einplant, dass das ein oder andere gefressen wird. Und das ist eben bei einem so Schimpansen nicht so, da wird dann schon ganz genau drauf aufgepasst. Das heißt, für die ganze Gruppe ist das eine Riesenaufregung. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass trotzdem die Arbeit erstmal bei der Mutter liegt. Also die bekommt jetzt keine direkte Unterstützung, da sitzen jetzt keine anderen Tiere daneben und helfen der, wie das jetzt bei den Menschen im Kreißsaal so ist, und die macht das schon alleine. Aber trotzdem ist es natürlich für die ganze Gruppe wahnsinnig aufregend, wahnsinnig spannend. Andere Gruppenmitglieder, die lernen da zum Beispiel auch was davon. Wir haben in der Gruppe bei unseren Schimpansen ja gerade zwei neue Tiere integriert.
Ja.
Wir haben zwei Weibchen und die eine davon, die Junge, die Kaya, die ist auch angedacht vom EEP, vom Zuchtprogramm, dass sie irgendwann mal züchten soll im Zoo. Und für die ist das jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Erfahrung. Die hat das nämlich noch nie gesehen. Das heißt, die weiß gar nicht, wie dieser Prozess abläuft, was man überhaupt mit so einem Jungtier macht. Und die lernen natürlich ganz viel dadurch, sich das von anderen Tieren abzuschauen. Das heißt, die hat jetzt die große Chance, einmal zu sehen, bevor sie selbst ein Jungtier bekommt, kann sie jetzt einmal sehen bei einer anderen Mutter, wie das funktioniert, was man genau mit dem Jungtier machen muss.
Okay, ist auch klare Sozialisation dann durch die Gruppe. Ne?
Auf jeden Fall, ganz stark, genau. Und man merkt auch extrem zum Beispiel, dass wir haben ja einige Jungtiere in der Gruppe, junge Männchen in verschiedenen Altersklassen. Die sind da auch wahnsinnig neugierig. Also für die ist es auch immer ganz besonders spannend. Die sitzen da dann ganz viel um das Jungtier rum in den ersten Tagen und Wochen, gucken sich das ganz viel an. Meistens ist die Mutter schon so, die passt da sehr gut drauf auf. Also die wird jetzt nicht gleich jemanden einen anderen Affen da ranfassen lassen oder so. Aber das ist für die alle natürlich extrem spannend, extrem aufregend und die lernen da auf jeden Fall viel dabei.
Wir haben ja gerade über Geburt auch bei Schimpansen gesprochen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, ne? Ich wollte mal in die Richtung fragen, ob ihr so eine Geburt immer unbedingt mitbekommt. Also jetzt in diesem konkreten Fall, glaube ich, auch mehr durch die Besucher, wie du ja gerade schon mal gesagt hast. Aber wie ist das so im Regulären? Du sagtest ja, planen kann man das nicht. Das heißt, es könnte durchaus mal passieren, dass ihr oder die Tierpfleger morgens ihren Dienst antreten und dann ist da einer mehr?
Im Prinzip kann das passieren, dass man, also den genauen Tag, den können wir natürlich nicht planen.
Nee, klar.
Das heißt, es kann sein, dass ich am einen Tag zur Arbeit komme und plötzlich ist das Jungtier da, überraschend. Was ich aber natürlich schon eingrenzen kann, ist der grobe Zeitraum. Also es ist ja nicht, dass wir die Schimpansen, die vermehren sich nicht einfach so, sondern ich habe das ja vorhin gesagt, wir haben schon viel Planung, viel Management dahinter. Wir verhüten auch einige Weibchen, weil wir quasi keine zu schnelle Zucht wollen. Das heißt, wir wollen nicht ohne Ende Jungtiere produzieren. Die müssen ja später auch alle einen vernünftigen Platz bekommen, vernünftig vermittelt werden können über das Zuchtprogramm. Und deshalb machen wir quasi eine langsame Zucht, wo wir aber trotzdem möchten, dass alle Weibchen mal die Chance haben zu züchten. Und das geht dann tatsächlich ganz klassisch über Verhütungsmittel. Also die bekommen dieselbe Pille, wie auch die Menschen bekommen, um zu verhüten. Und die, einige Tiere bekommen die, bei anderen Tieren wird die dann eben abgesetzt in der Hoffnung, dass die dann züchten. Die bekommen die dann nicht und haben dann eben ihren regelmäßigen Zyklus. Und dann kann es eben passieren. Und ab da, habe ich ja gerade erklärt, da können wir dann eben einschätzen, wann die Geburt ungefähr passieren wird.
So Björn, jetzt hattest du gesagt, der Kleine heißt Leo Amari. Wie ist der zu dem Namen gekommen?
Also den Namen in dem Fall haben sich die Tierpfleger ausgesucht. Im Normalfall dürfen die das selbst entscheiden. Das heißt, im ersten Moment, da weiß man ja noch gar nicht, was das für ein Geschlecht ist.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gern die Geschichte erzählt. Ne? Ich habe eure Pressemitteilung gelesen, fleißig, und in der ersten stand irgendwie, man kann noch gar nichts sagen.
Genau, also im ersten Moment wussten wir erstmal nur, es ist ein Jungtier da. Mhm. Das haben wir natürlich direkt in der Pressemitteilung verkündet, weil man sieht das ja sofort, also sofort sehen das Besucher, und dann ist es natürlich schön, da einmal darauf hinzuweisen. Aber im ersten Moment wissen wir ja auch gar nicht viel mehr als die Besucher. Wenn das Weibchen gerade nicht zufällig ganz nah an die Tierpfleger rankommt, dann hat man auch nicht so gut die Chance, das Jungtier genau zu sehen. Und deshalb hat es hier dann doch, ich glaube, fast eine Woche gedauert, bis die Tierpfleger das erste Mal die Chance hatten, so nah dran zu sein, dass sie eben dann sehen konnten, was es für ein Geschlecht ist. Und
wobei ich mir da die Frage gestellt habe, nicht, wir haben ja beobachtet auch, ich glaube, da standen wir mal an der Schimpansenanlage in einer der anderen Folgen, dass es da ja schon auch so eine Interaktion zwischen den Tierpflegern und den Schimpansen gibt. Ist das dann auch so ein bisschen Glückssache, ob die Schimpansin mit ihrem Jungtier irgendwie stolz zum Zeigen kommt, oder findet sowas eher gar nicht statt, weil da die Natur so dominiert, dass man sagt, das muss alles geschützt sein?
Also stolz zum Zeigen würde sie jetzt eher nicht kommen. Mhm. Und natürlich verhält die sich auch in dem Moment nach so einer Geburt anders, als sie sich sonst verhalten würde. Das heißt, die meisten Tiere sind ja abrufbar. Ich kann das Tier rufen, das Tier kommt dann eben auch mal an eine Barriere, an ein Gitter ran. Und dann sind die ja teilweise auch trainiert, dass sie bestimmte Körperstellen, zum Beispiel bestimmte Regionen zeigen können oder eben auf bestimmte Kommandos hören. Direkt nach so einer Geburt ist es aber natürlich alles ein bisschen anders. Da weiß man dann nicht, ob so ein Tier noch so zuverlässig kommt, noch so zuverlässig mitarbeitet, weil die ja erstmal total aufgeregt ist und gerade einfach was anderes zu tun hat, gerade eine andere Aufgabe zentral hat. Und da kann es dann schon mal sein, dass es eben ein paar Tage dauert, bis die so nah rankommt, dass ich was sehe.
Wie ist das generell mit der Mutter oder mit dem Muttertier in dem Fall, sowohl vor der oder während der Trächtigkeit, vor der Geburt und auch danach? Gibt es da irgendwie Spezialbehandlungen, Spezialfutter? Muss man da achten, oder ist das auch alles relativ relativ entspannt?
Das ist tatsächlich relativ entspannt. Also wir haben ja Futterpläne für alle Tierarten hier, so Diätpläne, die genau vorsehen, von was wie viel gefüttert werden soll. Und nach so einer Geburt ist es natürlich klar, dass die jetzt, wenn die, oder eigentlich auch schon vor der Geburt, während der Trächtigkeit, dass sie dann ein bisschen mehr Futter braucht. Das heißt, das wird natürlich schon angepasst, dass die Gesamtration ein bisschen erhöht wird, dass dann das laktierende Tier, also die Mutter, die jetzt gerade Milch gibt, dass sie dann eben auch genug Energie in Form von Futter aufnehmen kann. Ja. Weil auch das kennen wir von uns Menschen, das braucht sehr, sehr viel Energie, das Stillen, und entsprechend muss da ein bisschen mehr gefüttert werden. Es ist aber nicht, dass die anders oder besonders versorgt werden. Das ist tatsächlich das ganz normale Futter, was die anderen auch bekommen.
So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen auf Leo Amari konzentrieren. Wir haben jetzt viel über die Mutter gesprochen, über die Gruppe. Am Ende stelle ich auch nochmal eine Frage zu dem Vater, ob der auch jetzt noch irgendwie eine Rolle hat. Aber eigentlich sollten wir auch mal über das Jungtier selber sprechen, denn das wird viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Wie sieht denn jetzt eigentlich so ein Alltag von so einem Jungtier aus? Also gerade 4 Wochen alt, hüpft der über die Anlage, was hier, also ich weiß ja schon, dass das nicht der Fall ist. Also, wie läuft so ein Alltag ab?
Also, ganz zentral in der Anfangszeit ist tatsächlich wieder die Mutter. Es gibt eine extrem enge Bindung zwischen der Mutter und dem Jungtier. Und das Jungtier, wenn das frisch auf die Welt kommt, ist tatsächlich noch sehr unselbstständig. Das kann sich schon selbst festhalten, dass es von der Mutter nicht runterfällt. Aber ansonsten kann es eigentlich nichts. Also, das nimmt die Umwelt noch nicht sehr aktiv wahr und ist extrem auf die Mutter angewiesen, die quasi dafür sorgt, dass es regelmäßig an eine Zitze kommt und was trinken kann, dass es gewärmt wird und dass es eben beschützt wird für allen Gefahren, die es so gibt.
Und hängt dann auch vorne, ne?
Genau, am Bauch. Also die ersten so ungefähr 3 Monate ist das Jungtier, wird es am Bauch getragen an der Mutter. Da hat sie einfach einen besseren Zugriff, weil am Bauch kann man ja jederzeit direkt hingreifen, kann das Jungtier auch festhalten, wenn man sich bewegt. Nach circa 3 Monaten werden die ein bisschen agiler und dann fangen die auch ein bisschen an, auf der Mutter rumzuklettern. Und dann beginnt so die Zeit, wo die nach und nach mehr auf den Rücken rüberwechseln. Mhm. Und wenn dann die Mutter rumläuft, dann lassen die sich lieber auf dem Rücken tragen, weil dann auch die Phase schon beginnt, wo die Umwelt einfach ein bisschen aktiver wahrnehmen, also mehr gucken, was denn da so los ist, mehr mal versuchen, nach Dingen zu greifen. Und das geht natürlich vom Rücken aus besser, wenn das Muttertier dann läuft auf allen Vieren, dann kann ich oben drauf sitzen und dann sehe ich natürlich viel mehr, als wenn ich auf dem Bauch getragen werde. Dann werden die ersten 3 bis 6 Monate voll nur mit Milch versorgt, also das wird nur gesäugt. Und dann beginnt es auch, dass sie langsam schon anfangen, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Das schauen die sich ja dann auch bei den anderen Gruppenmitgliedern oder bei der Mutter ab,
was gefressen wird. Sowas wie Füttern findet da statt oder findet das nicht statt? Also sorgt die Mutter dafür, dass irgendwann dann der Wechsel kommt von Muttermilch
hin zu? Im Normalfall frisst die Mutter selbst und das Jungtier, das sieht es, aber entwickelt selbst ein Interesse daran. Also wird dann selbst nach dem Futter greifen, nach demselben Futter, was die Mutter auch frisst. Und wird dann da eben versuchen, auch was abzubekommen.
Lass mich nochmal eben einmal an dem wegen dem am Körper hängen nachfragen.
Ja.
Ist das einfach nur so zum Schutz oder müssen Schimpansen auch laufen erst lernen? Also ist das so, dass das seine Zeit braucht?
Oder? Das braucht seine Zeit auf jeden Fall. Das sieht man dann auch, wenn die ersten Ausflüge machen, wenn die das erste Mal die Mutter verlassen, dass sie dann natürlich noch sehr instabil unterwegs sind, dass die erst am Anfang ein paar kleine vorsichtige Schritte machen und so nach und nach das erst richtig lernen. Genau, aber das ist nicht so, dass die das von Anfang an könnten, aber nur nicht machen, sondern das kommt tatsächlich erst mit der Zeit.
Ja, weil das ist ja unterschiedlich, ne? Also es gibt ja so 4 Beiner irgendwie, die, wenn die raus, dann stehen die sofort auf allen Vieren
und zack. Die allermeisten Huftiere, die müssen sofort laufen können und die können das auch innerhalb von wenigen Stunden, stehen die auf den Beinen und laufen der Mutter hinterher.
Bei Schimpansen halt nicht.
Schimpansen ist das nicht der Fall,
genau. Ja, sprechen wir dann nochmal weiter über den Tagesablauf. Also wir haben gehört, es wird getragen, langsam beginnt das Fressen. Aber ich sag mal so, jetzt reden wir bei 4 Wochen, aber es kommt ja bestimmt irgendwie, es kommen ja 3 Monate, es kommt ein halbes Jahr, es kommt ein Jahr. Wie läuft da so die Entwicklung?
Ja, also wie gesagt, die ersten 3 Monate hauptsächlich am Bauch. Und da in den ersten Wochen nimmt das Jungtier wirklich noch nicht so viel von seiner Umgebung wahr. In den ersten 3 Monaten, da beginnt es eben, dass es langsam anfängt, auf Geräusche zu reagieren. Also wenn es irgendwo ein Geräusch hört, sich dann da mal hinzudrehen, mal in die Richtung zu schauen, dass sich alle Sinne eben entwickeln, dass es anfängt, nach Dingen zu greifen. Mhm. Das passiert in den ersten Monaten. Wie gesagt, dann so nach ungefähr 3 Monaten fangen die an, auf den Rücken zu klettern. Also sind dann mal auf dem Rücken, mal auf dem Bauch. Die Koordination verbessert sich. Sie werden agiler, immer interessierter an ihrer Umwelt eben, lernen also immer neue Dinge, schauen sich auch da schon zum Beispiel die Gruppenstruktur an, also lernen auch da schon was über die Hierarchie in der Gruppe oder wenn es mal zu Anspannung kommt, zu aufregenden Situationen, dann nehmen sie das eben auch schon wahr und verstehen schon, dass es eben verschiedene Rollen, verschiedene Aufgaben in der Gruppe gibt und verschiedene Tiere eben einen anderen Stand in der Gruppe haben. Und nach so ganz grob 6 bis 9 Monaten kommt es dann auch zuerst kurzer Trennung von der Mutter, also dass das Jungtier wirklich von der Mutter mal runterklettert und mal so ein paar Meter versucht, sich allein fortzubewegen. Sobald die Mutter dann merkt, das ist irgendeine gefährliche Situation oder sie fühlt sich da nicht ganz sicher, dann wird sie auch gleich hingehen und das wieder einsammeln. Aber wenn die Mutter entspannt ist und meint, das ist gerade eine entspannte Situation in der Gruppe, dann lässt sie eben das Jungtier auch weiterlaufen. Und ab da muss man sagen, ist es extrem abhängig von den Individuen, wie die sich entwickeln. Mhm. Wir haben ja den Lisoko bei uns noch in der Gruppe. Das ist ja das letzte Jungtier. Das ist 2022 hier geboren. Und der war zum Beispiel schon sehr früh sehr, sehr selbstständig, ist schon sehr früh alleine rumgeklettert. Und die Mutter war da auch ganz entspannt, hat den immer schon relativ weit wegklettern lassen. Das ist dann wirklich von Individuum zu Individuum unterschiedlich, wie schnell die sich entwickeln. Ist ja bei uns Menschen, bei den Kindern genauso, dass es einfach gewisse Unterschiede gibt.
Spielen denn die Tierpfleger irgendwie für das Jungtier ab einem gewissen Zeitpunkt eine Rolle oder auch eher gar nicht?
Also im ersten Jahr eigentlich nicht.
Ah, okay.
Es gibt dann natürlich irgendwann den Moment, wenn das mehr alleine unterwegs ist, dass das sich auch anschaut, zum Beispiel die Tierpfleger, die füttern ja die einzelnen Gruppenmitglieder durchs Gitter und dann beginnt es auch irgendwann natürlich, wenn die ein bisschen mehr alleine unterwegs sind, dass die auch mal selber da hingehen. Und dann interagieren die auch so ein bisschen, zeigen auch so ein bisschen spielerisches Verhalten. Die fangen auch relativ früh dann schon an, mit älteren Geschwistern zu spielen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die ältere Jungtiere in der Gruppe, die sind immer ganz besonders interessiert an den Jungtieren. Und da gibt es dann eben auch ganz viel spielerisches Verhalten, was sich mit der Zeit entwickelt. Und auch da lernen die Jungtiere ja viel davon. Eine Sache wollte ich noch sagen, was die Ernährung angeht, das ist ganz interessant. Also nach so einem halben Jahr fangen die schon an, erste feste Nahrung zu fressen. Gesäugt werden die aber trotzdem noch so 4 bis 5 Jahre. Also bis zu einem Alter von 4 bis 5 Jahren werden die noch gelegentlich gesäugt und fressen aber parallel auch schon feste Nahrung. Also das dauert relativ lange, bis das Säugen komplett aufhört.
Und danach bricht dann auch die ganz enge Bindung zur Mutter ab, oder?
Im Prinzip sind die dann selbstständig unterwegs natürlich. Mhm. Die haben aber immer zu ihrer Mutter eine andere Bindung, als sie zu anderen Gruppenmitgliedern haben. Und die Mutter auch zu dem Jungtier. Also die kennen sich ja schon so gut, dass sie wissen, wer wer ist. Und natürlich, was man eben, ich habe ja vorhin schon gesagt, bestimmte Sympathien zu einzelnen Tieren, die dann größer oder geringer sind. Und natürlich bleibt dann eine gewisse Bindung, bleibt da immer bestehen.
Welche Rolle spielt denn jetzt so der Vater in diesem ganzen Konstrukt? Kriegt er das irgendwie mit? Also gibt es da auch, dass er dann weiß, ist von ihm oder so? Oder spielt das keine Rolle?
Ja, also ich habe vorhin schon gesagt, in der Gruppenstruktur von den Schimpansen gibt es mehrere adulte Männchen, die sich fortpflanzen können. Natürlich wird das Alpha-Tier, also der Patriarch in der Gruppe, der wird immer versuchen, dass er sich am meisten fortpflanzt. Und im besten Fall wird er auch davon ausgehen, dass es seine Jungtiere sind, alle Jungtiere, die so rumhüpfen. So ganz sicher wissen sie es aber alle nicht. Was aber natürlich auch trotzdem für Sicherheit sorgt, weil auch wenn das Jungtier von einem anderen Männchen ist, solange der Chef in der Gruppe denkt, es könnte seins sein, wird er da auch mit drauf aufpassen.
Okay.
Und wird natürlich so die Gruppe zusammenhalten und gegen andere Tiere in der Natur, da gibt's ja dann andere Gruppen, die irgendwo anders leben. Und wenn es da irgendwie zu irgendwelchen Interaktionen kommt, dann wird er eben die Gruppe auch verteidigen und insbesondere die Jungtiere dann verteidigen. Aber eine direkte Rolle in der Aufzucht spielt der Vater nicht. Also der wird jetzt nicht hingehen und das Jungtier selbst durch die Gegend tragen oder wirklich drauf aufpassen. Erst wenn die Jungtiere dann älter sind und wirklich alleine unterwegs sind und eben das ganze spielerische Verhalten lernen, da spielt dann der Vater eine größere Rolle oder die Männchen, weil sie eben mit denen dann auch schön spielen und interagieren können. Aber so in den ersten Jahren, da gibt's da keine direkte Interaktion, bis auf eben das, dass das Männchen eben die Gruppe beschützt, die Gruppe verteidigt und in der Gruppe eben so eine Alpha-Stellung einnimmt.
Ja, Björn, jetzt haben wir dich als Kurator hier und auch schon in vielen anderen Folgen gehabt. Und da müssen wir natürlich jetzt auch nochmal die Frage stellen, was macht Schimpansen als Tierart jetzt eigentlich so besonders faszinierend?
Ich glaube, dass Schimpansen bzw. Menschenaffen insbesondere deshalb so faszinierend sind, weil sie uns so ähnlich sind. Also es gibt einfach gewisse Parallelen, die ich sehr schnell sehe, nicht nur äußerlich, also dass sie uns ja schon ganz groben irgendwie ähnlich sehen, sondern auch im Verhalten. Also wenn ich Schimpansen lange beobachte, dann sehe ich eben diese sehr komplexen Verhaltensweisen, diese sehr komplexen Sozialstrukturen und diese gewisse Ähnlichkeit, die wir zu uns einfach sehen, das ist, denke ich, das, was für uns Menschen die Menschenaffen besonders spannend macht.
Jetzt hattest du ja gesagt, dass die Mutter Alexandra ja im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtprogramms nach Gelsenkirchen kam und ihr ja schon auch irgendwie eine Zuchtempfehlung hattet. Welche Aufgaben hat denn so ein Schimpansen-EEP? Also geht's wirklich nur darum, zu züchten oder was ist die Aufgabe?
Also über die EEPs haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Die EASA Ex-Situ-Programme, also die Zuchtprogramme außerhalb der Natur. Die Hauptaufgabe ist, wie bei den anderen EEPs auch, eine koordinierte Zucht für die Schimpansen in europäischen Zoos, bei der eben auch auf die Genetik geachtet wird. Also man möchte genetisch gesunde Populationen über einen ganz langen Zeitraum erhalten. Und dazu gehört, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, eben der Austausch mit verschiedenen Zoos, die Kommunikation mit verschiedenen Zoos und eben auch einen Koordinator, einen Zuchtbuchkoordinator, der sich in einem Zoo befindet und der eben einen Überblick über den komplett europäischen Schimpansenbestand hat und die dann eben managen kann. Ganz besonders bei dem EEP ist, dass die Schimpansen unterartenrein gemanagt werden. Das heißt, es gibt ja 4 verschiedene Unterarten von den Schimpansen. Wir halten hier den westlichen Schimpansen, die westliche Unterart. Und gezüchtet wird dann eben natürlich auch nur mit anderen westlichen Schimpansen. Also die verschiedenen Unterarten, die alle aus bisschen unterschiedlichen Regionen in Afrika kommen, die werden unterartenrein eben in diesem Programm gemanagt.
Welche Bedeutung haben so Nachzuchten in den Zoos? Also ist das ein Riesenerfolg? Ist das super schwierig?
Also in allererster Linie ist die Bedeutung der Nachzucht natürlich, dass ich die Population langfristig in der Zukunft auch erhalten kann. Das ist für uns natürlich ganz wichtig, also dass wir eine Population haben, die gesund ist, unabhängig von der Natur. Dafür brauche ich natürlich Nachzucht, nicht zu wenig und nicht zu viel, dass ich eben, ja, wie ich vorhin gesagt habe, eine gewisse Anzahl Individuen, also eine gewisse genetische Diversität eben über einen langen Zeitraum erhalten kann. Die Haltung von der Schimpansen, von den Schimpansen allgemein, die Bedeutung im Zoo ist natürlich auch die, dass wir mit den Tieren auf die Probleme in der Biodiversität, auf die Probleme für Schimpansen in der Natur aufmerksam machen können.
Ja.
Das heißt, wir haben ja hier auch verschiedene Events, besondere Tage im Zoo zum Beispiel, wo wir anhand der Menschenaffen zeigen, was so in der Natur los ist, was so die Probleme sind, können wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Das heißt, da spielen die natürlich auch eine ganz große Rolle. Wir nutzen die für die Bildung, wir nutzen die für die Forschung. Auch da spielt das EEP eine Rolle. Bei der Koordination von Forschungsaufgaben im Zoo wird viel geforscht. Wir hatten hier vor einem guten Jahr zum Beispiel auch ein Forschungsprojekt. Das war eine Spiegelstudie. Da ging es um die Fähigkeit zur Selbsterkennung bei Schimpansen. Da haben wir hier im Zoo geforscht. Das sind also
Sind das die Bilder, die man sich da noch angucken kann, wenn man die Ihr habt da so Gesichtsausdrucksbilder, ne?
Das ist was anderes. Der Bereich in der Halle drin, da zeigen wir den Besuchern, wie die Mimik funktioniert quasi, also welche Mimik was bedeutet. Aber wir haben tatsächlich an einem Forschungsprojekt mitgemacht hier. Da ging es darum, inwieweit Menschenaffen fähig sind, sich selbst im Spiegel zu erkennen. Das ist allgemein bekannt, dass die das können.
Ja.
Aber das war eine ganz groß angelegte Studie an ganz, ganz vielen Individuen, um zu gucken, kann das jeder? Wie stark reagiert jeder Einzelne darauf? Und kann ich da vielleicht zum Beispiel Unterschiede zwischen verschiedenen Menschenaffen sehen? Also kann das ein Orang-Utan besser, als das ein Schimpanse kann? Oder wo sind da genau die Unterschiede? Und solche nicht-invasive Forschung, also in dem Fall, das ist ja keine Forschung, wo ich ein Tier aus der Gruppe nehme und da mit dem Tier irgendwas mache, sondern in dem Fall, da wurde der Gruppe dann einfach was zur Verfügung gestellt, nämlich so bruchsichere Spiegel, mit denen die einfach spielen konnten. Und von außen haben Forschende dann beobachtet, wie die genau damit umgehen und dadurch eben Daten gesammelt. Und das ist eben auch was im Zoo viel passiert, was viel gemacht wird. Und auch dieses Projekt zum Beispiel wurde dann von dem EEP unterstützt. Das heißt, das EEP hat Zoos kontaktiert und hat denen gesagt, bitte mach doch bei diesem Projekt mit. Und da haben wir uns dann eben auch beteiligt. Also auch das ist dann eben nochmal eine Aufgabe, die das EEP so hat.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal nachfragen, wie bedroht denn der ursprüngliche Lebensraum der westafrikanischen Schimpansen eigentlich dann auch wirklich ist? Du hattest gerade schon mal so ein bisschen angedeutet.
Ja, der Lebensraum ist tatsächlich leider sehr stark bedroht. Die Schimpansen allgemein gelten als stark gefährdet, speziell der westliche Schimpanse, also die Unterart, die wir hier im Zoo halten, die gilt sogar als vom Aussterben bedroht. Also in der in den Kategorien von der Weltnaturschutzorganisation auf dieser roten Liste sind die quasi noch mal eine Kategorie drastischer bedroht als die Schimpansen im Allgemeinen. Aber ganz im Allgemeinen kann man sagen, läuft es nicht gut für die Schimpansen. Das Hauptproblem ist im Prinzip der Lebensraumverlust, also Lebensraumverlust und Wilderei. Das sind so die zwei großen Themen. Wilderei, also dass Tiere getötet werden als Nahrungsmittel, also für den Konsum oder auch für den Wildtierhandel.
Ja.
Und der Lebensraumverlust, haben wir auch schon öfter mal angesprochen, das Thema, dass eben ganz viele primäre Wälder, in denen die Tiere leben, zerstört werden und die Flächen eben anderweitig genutzt werden für Plantagen, für Ölpalmen zum Beispiel oder andere Arbeiten. Das heißt, Wälder werden zu Agrarflächen und dadurch verlieren die Schimpansen Lebensraum. Und das ist eben das große Problem, das aktuell auch noch gar nicht so richtig absehbar ist, wie schlimm das noch wird. Also es gibt einige Studien, die andeuten, dass es noch viel, viel schlimmer wird, dass noch ganz, ganz viel von diesem Lebensraum in den nächsten Jahren verloren geht. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man einschreiten muss, wo man versuchen muss, über verschiedene NGOs, über verschiedene Organisationen dann eben sich zu beteiligen und zu versuchen, da Reservate zu bilden, Naturschutzgebiete zu bilden und so den Tieren zu helfen.
Passiert denn vor Ort irgendetwas, um die Lebensräume oder den Lebensraum und die Population irgendwie zu erhalten, oder?
Es wird schon viel gemacht. Also es gibt einige Organisationen, die sich vor Ort einsetzen. Viele von denen werden auch finanziell von Zoos unterstützt. Das heißt, Zoos können hier zum Beispiel, in unserem Fall, wir haben hier die letzten zwei Jahre jeweils den Menschenaffentag gefeiert, wo wir an verschiedenen Infoständen den Besuchern erklärt haben, wie es um Schimpansen oder Orang-Utans in unserem Fall steht. Dabei haben wir Geld gesammelt und das Geld haben wir dann eben auch gespendet an eine Organisation, die sich in Afrika einsetzt für den Schutz der Schimpansen. Und in dem Fall bei uns war das Takugama, Schimpansenzentrum. Das ist in Sierra Leone und setzt sich eben dort für den Schutz von Schimpansen ein. Und vor Ort wird dann tatsächlich viel gemacht. Es gibt einige solche Stationen, die Tiere auffangen, die zum Beispiel verunfallte Tiere oder Tiere aus dem Wildtierhandel auffangen, versuchen zu rehabilitieren. Mhm. Die kaufen auch Flächen, versuchen Flächen besonders zu schützen, stellen Ranger ein, zum Beispiel, die sich besonders um den Schutz der Flächen kümmern können. Die gehen in Schulen und machen dort vor Ort Bildung quasi, um der lokalen Bevölkerung zu zeigen, was sie da für seltene, wichtige Tiere haben und wie besonders es ist und wie wichtig es ist, die zu schützen. Das heißt, die setzen sich vor Ort auf viele verschiedene Wege ein, um den Tieren zu helfen. Aber tatsächlich ist das nicht genug. Also tatsächlich sehen wir trotzdem, dass dieses Problem weiter voranschreitet und dass das ja bisher nur ein kleiner Teil ist, aber noch nicht genug gemacht wird, um die Tiere wirklich effektiv zu schützen.
Kommt, schließt sich natürlich die Frage an, ne? Wir haben das auch mehrfach schon diskutiert, Aufbau, Reservepopulationen und. Hätte natürlich dann auch zur Folge, dass es zu Auswilderungen kommen kann, wenn halt Populationen schwach werden. Wie sieht's denn da eigentlich aus? Wäre es denkbar, wenn ihr weiterhin erfolgreich in der Zucht seid, hier in Gelsenkirchen und auch in anderen Zoos dieser Republik, dass es dann zu Auswilderungsprogrammen kommt?
Ja, das Ziel der Programme ist natürlich, eine Population langfristig zu erhalten. Und langfristig ist es auf jeden Fall denkbar, dass man Tiere aus dieser Population auch für die Wiederansiedlung, also für die Auswilderung nutzt. Das heißt, denkbar im Prinzip ist das schon. Es gibt dafür sogar von der Weltnaturschutzorganisation, von der IUCN, die auch eben diese rote Liste rausbringen, gibt es ein Dokument, das erklärt, wie man das am besten machen sollte, eine sogenannte Best Practice Guideline, die quasi erklärt, worauf man achten sollte. Denn es ist jetzt nicht einfach so, dass ich ein Tier nehmen kann, mit dem Flugzeug dahin fliege und das da laufen lasse, sondern das ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Prozess. Tiere, die hier im Zoo leben, leben gerade jetzt bei den Menschenaffen schon bedeutend anders, als die in der Natur leben würden. Das heißt, die sind hier schon gewohnt, dass zum Beispiel regelmäßig Futter vorbeigebracht wird. Und das ist was, das können die definitiv wieder lernen. Das braucht aber natürlich einige Zeit. Das heißt, so ein Tier, das ausgewildert wird, das muss natürlich erstmal in eine Auswilderungsanlage, also in einen abgesperrten, sicheren Bereich, wo es trotzdem noch teilweise weitergefüttert wird und wo es langsam nach und nach lernen kann, wie man sich in der Natur zu verhalten hat. Ganz wichtig ist auch die Übertragung von Krankheiten. Das heißt, da muss man sehr genau screenen, dass Tiere dann wirklich gesund sind, dass man nicht eben aus einer Population, die jetzt irgendwo gehalten wird, ein Tier nimmt, das unter Umständen vielleicht irgendeine Krankheit hat, gegen die wilde Schimpansen keine Resistenzen haben, dass ich also da quasi nicht die Population schädige. Das heißt, es ist ein sehr, sehr langer, sehr aufwendiger Prozess. Wenn ich so ein Tier auswildere, dann muss ich das auch draußen natürlich noch über einen langen Zeitraum verfolgen, beobachten, schauen, wie sich das verhält. Das ist was für die Zukunft irgendwann denkbar ist. Es ist aber bisher noch nicht geschehen. Also bisher wurden aus europäischen Zoos noch keine Schimpansen ausgewildert. Was tatsächlich schon passiert ist, ist eben, dass in solchen Stationen, wie ich die gerade schon beschrieben habe, wo Tiere zum Beispiel aus dem Wildtierhandel in so eine Station kommen und dann da gehalten werden, da ist es tatsächlich schon erfolgreich gewesen, dass dort Tiere rehabilitiert wurden und dann wieder eben in die Natur gekommen sind.
Ja gut, und Auswilderung setzt natürlich voraus, dass Lebensraum vorhanden ist, ne? Dass auch die, das, da hängt dann auch wieder alles mit allem zusammen.
Ganz klar, ein ganz großes Problem ist natürlich die Ursachenbekämpfung. Das heißt, solange der Lebensraum so schnell weiter schrumpft, macht es wenig Sinn, jetzt neue Tiere dahin zu schicken, die dann eben dort keinen vernünftigen Lebensraum haben. Das heißt, das Problem muss zuerst angegangen werden, bevor es dann sinnvoll ist und dann eben effektiv auszuwildern.
Okay, bevor wir jetzt zum Ende kommen, dann schon mal die quasi letzte Frage an dich. Leo Amari, wurde der jetzt beim EEP irgendwie schon gemeldet? Muss das gemeldet werden oder wie läuft das dann im Grunde?
Das EEP weiß natürlich schon Bescheid, dass es hier eine Geburt gab. Das geht aber tatsächlich automatisiert. Mhm. Wir arbeiten ja alle mit einer gemeinsamen Software, dem ZIMS nennt sich das Programm. Und in diesem Bereich ZIMS für Studbooks, da wird das Programm gemanagt, das EEP. Und wenn wir hier jetzt eine Geburt haben, dann dokumentieren wir die nicht nur für uns selbst in unseren lokalen, in unserem lokalen Bestand, sondern eben auch in diesem Online-Programm. Und dann ploppt bei dem EEP-Koordinator quasi eine Meldung auf. Schau mal, hier ist ein neuer Schimpanse geboren. Dann kann der sich das genau angucken sieht eben, wo ist das geboren, wer ist das, wie heißt der, wer sind die Elterntiere. Und ab da kann quasi dann dieses Tier mit in das Programm aufgenommen werden und hat dann da eben seinen festen Platz. Und in vielen, vielen Jahren ist bei Schimpansen relativ spät, so mit 10 bis 15 Jahren, da wird ja dann auch irgendwann ein neuer Platz gesucht. Der wird ja nicht immer hier in der Gruppe bleiben, Auch in der Natur ist es so, dass insbesondere die männlichen Jungtiere irgendwann einen neuen Platz suchen, also ihre Gruppen verlassen, in denen sie aufwachsen. Und den Moment, der wird dann eben vom EEP auch abgepasst. Und dann muss natürlich ein passender Platz auch gefunden werden, frühzeitig. Und ja, genau, deshalb wissen die jetzt natürlich schon Bescheid, dass es da ist.
Alles klar, dann drücken wir mal die Daumen für die nächsten 10, 15 Jahre, dass wir noch alle hier Freude dran haben in der Zoom-Erlebniswelt. Den sehen kann man den auf der Anlage und also rund um die Schimpansen, der ist also Teil in der Gruppe und man muss ein bisschen aufpassen, wenn er ja hängt. Ne?
Genau, die Mutter Alexandra ist ganz normal ja in der Gruppe drin. Mhm. Das heißt, bei gutem Wetter jetzt im Herbst, da kann man sie noch draußen sehen. Ansonsten jetzt im Winter werden sie eher in der Innenanlage zu sehen sein. Und dann muss man natürlich genau schauen, aber dann kann man den schon ganz gut erkennen. Und so im Laufe des nächsten halben Jahres, da wird man auch sehen, dass er immer aktiver wird. Dann wird man ihn auch immer besser sehen.
Wunderbar. Björn, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch hier bei uns und die vielen, vielen Informationen. Es war super spannend. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch der Hinweis auf den Social-Media-Kanälen, gibt es natürlich dann auch schon Bilder, die Sie sich angucken können, aber viel schöner ist natürlich in live hier in Gelsenkirchen. Informationen finden Sie wie immer auf der Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Also Björn, dir noch vielen Dank. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.